Nicht die geringste Nachahmung einer früheren Zeit liegt vor. Vielmehr ist es eine originale, nur ihm eigentümliche Schreibweise, deren Kennzeichen das Dichterische ist. Seine Ausführungen weisen keine Spur eines Sprachverschleißes auf. Orabuena dient der Sprache und die Sprache gehorcht auch ihm. Es wurde schon von der raunenden, murmelnden Sprachmelodie gesprochen und jedenfalls steht die künstlerische Qualität außer Diskussion. In all seinen Büchern kommt er irgendeinmal auf die Dichter zu sprechen. Das Künstlerische ist ihm eines der höchsten Werte. Ein Gleichnis schaffen zu dürfen, war ihm die erste schmerzliche Sehnsucht. Eine seiner Gestalten wirft die Frage auf: Unter allen Menschen, wer, meint ihr wohl, sei am meisten zu achten und zu lieben? Darauf wird die Antwort erteilt: Der Dichter, denn ihm verdanken wir, dass alles Unedle veredelt werden kann, alles Mittelmäßige verwandelt er, die Leidenschaft wird durch ihn erhaben. Was Orabuena schreibt, ist Dichtung, unabhängig von allen Tagesmeinungen. Es ist Kunst, die wie jede Kunst Botschaft vom Himmel und Hilfe für die Menschen bedeutet. Das Poetische ist für ihn wahrer, hellsichtiger als das, was die Menschen gewöhnlich unter Wirklichkeit verstehen. Alle Zeit empfand er das Schreiben als ein großes Geschenk. Es ist fromm zu dichten. Schönheit ist Gnade und das Religiöse ist diskret angebracht, aber es bildet immer die tragende Grundlage. Man spürt auch, dass der Verfasser ein Verhältnis zur Bibel hat. Wo es in der Dichtung verloren ging, bricht die Orientierungslosigkeit herein. Gegen Orabuenas Dichtung wurde mehrfach von einer oberflächlichen Kritik, die sich nicht die Mühe des genauen Lesens genommen hat, der Einwand erhoben, dass es sich um eine reine Wunschwelt handle, die das Böse gar nicht kenne. Man warf ihm vor, er habe eine nicht existente Welt voller Frieden und Güte heraufgezaubert. Orabuenas Vilna gebe es nur in seiner Fantasie, das wirkliche Vilna sehe ganz anders aus. Diese Kritik übersieht jedoch, dass es sich gar nicht darum handelt, ob Vilna so aussah oder nicht, weil dies allein eine Frage des Realismus ist und hierin gar nicht der Realismus zur Diskussion steht, weil Orabuena das innere Vilna schildert. Es gibt den realistischen Roman, der seine Berechtigung hat, aber niemals ist er mit der Dichtung identisch. Das dichterische Werk gehört dem ewigen Vorrat zeitloser Poesie an. Und sie ist mit einem im Schmutz sich wälzenden Naturalismus unvereinbar. In Orabuenas Romanen ist das Sinnbildhafte enthalten. Deswegen sind seine Schöpfungen vom symbolischen Morgenstern beschienen. Man wird seine künstlerischen Werke entdecken, sobald man Dichtung wieder als Dichtung beurteilt und nicht als getarntes Mittel, gesellschaftliche Zustände zu torpedieren. Wer den inneren Sinn von Orabuenas Dichtung verstanden hat, wird ihn nicht der Schilderung, einer erträumten Wunschwelt bezichtigen. Der Nihilismus wird nur überwunden, wenn man seinem Nichts eine andere Wirklichkeit als Alternative entgegenstellt. Orabuena erzählt von einer unversehrten Welt, die jedoch keineswegs frei von aller Traurigkeit ist. Mütter sterben im Wochenbett, Eltern verlieren ihre Kinder, Verzweifelte suchen im Freitod einen Ausweg. Aber die Kontinuität der abendländischen Geistigkeit ist in ihr noch erhalten. Sie wird nicht unterminiert. Angesichts ihrer Gefährdung erfährt sie vielmehr eine bewusste Pflege. Die heile Welt ist nicht eine unwirkliche Welt. Sie existiert genauso wie die zerstörte Welt. Aber während der Mensch an der zerstörten Welt nur zerschellen kann, lebt er von der Teilnahme und von der Sehnsucht nach der unversehrten Welt. Der Dichter trat so überzeugend für eine geordnete Welt ein, weil er an den Normen des Lebens festhält. Die Maßstäbe des Daseins sind zu allen Zeiten im Religiösen verankert. Wird dasselbe entwurzelt, so zerbrechen auch die Kriterien. Diesen Zusammenhang hat der Dichter erkannt und darum wird die Gottesbeziehung des Menschen in seinen Werken stets unaufdringlich angedeutet. Frömmigkeit ist für Orabuena kein Wort, sondern ein beispielhaftes Leben. Mit der religiösen Sicht reihen sich seine Romane unter die metaphysischen Dichtungen. Bei ihm findet der echt religiöse Roman eine Fortsetzung von künstlerisch hohem Rang, wie er in der Gegenwart nur noch ganz selten anzutreffen ist. Aus dieser religiösen Haltung heraus fließt die Lebensweisheit seiner Gestalten. Gebt euren Kindern Gleichgewicht, es ist ihnen nötiger als alle Kenntnis der Erde, lesen wir einmal bei ihm. Und damit spricht er in Kürze eine Wahrheit aus, die einfach richtig ist. Eine andere Gestalt äußert sich dahin, ja, was glauben Sie? Leicht kann einer viel lernen, aber vergessen können, das ist's, was wir wirklich erlernen müssen, und das lehrt keine Universität. Wir müssen selber ausfinden, was uns notwendig sein und alles andere von uns tun. Auf die zweiflerisch höhnende Einstellung lässt er einen einfachen Menschen antworten, denn so will es Gott, dass es dem einen gut sei und gut ergehe und dem zweiten schlecht. Und es soll niemand fragen, warum es so sei, denn er wüsste doch keine Antwort. Die Augen sind zu schwach, der Verstand ist zu gering, um die Ursachen zu erkennen. Und wären selbst die Augen stark und wäre selbst der Verstand bedeutend und könnte selbst einer die Ursachen fassen, es wünscht der Ewige gar nicht, dass einer sich spüre, denn es will der Ewige, dass sich ein jeder füge und seinem Entschluss stumm anerkenne. Dabei ist Orabuena gleichwohl überzeugt, dass nicht Geschehnisse den Menschen bilden, wir bilden eher die Geschehnisse. Das sind wahrhaftig keine billigen Sprüche, sondern diese Lebensweisheiten erinnern an Stifters Nachsommer, den Orabuena einmal einen viele Wunder enthaltenden Roman nennt, und diese noble Anschauung darf auch auf sein Werk angewendet werden. Zum Abschluss sei noch an eine Begebenheit erinnert, die mit dem nötigen Zartgeist verstanden auf Orabuena übertragen werden darf. Von Lao Tse wird erzählt, dass er im hohen Alter außer Landes ging und dem Grenzwächter zum Abschied den Tao de King überreichte, bevor er im Unbekannten verschwand. Auch Orabuena hat seinen Lesern ein Abschiedsgeschenk in die Hand gegeben, das ebenfalls viel zu deuten gibt. Es ist ein kostbares Buch, welches das Tiefste seiner Dichtung noch einmal zum Leuchten bringt und dem er den Titel gab »Das Urlicht«. Der Dichter schrieb es im hohen Alter nach langer, innerer Vorbereitung plötzlich auf eine beinahe eruptive Weise nieder. Er war gleichsam nur der Federhalter, den der Ewige gebrauchte. Diese durch und durch mystische Dichtung wurde ihm eingegeben. Es war eine seltene Gnadenstunde, in der er das Urlicht schreiben durfte. Es ist überliefert oder es ist nicht. Es steht geschrieben und es steht nicht. Das heißt nicht in den Worten des Heiligen, dass, ehe denn ein anderes geschaffen ward, das Urlicht wurde. Der Ewige aber erkannte die Herrlichkeit dieses Lichtes als den zu schaffenden Menschen nicht gemäß. Es ging über ihr Verständnis, über die Kraft ihrer Augen, es war nicht für sie. Dementsprechend schildert der Dichter das der Realität Widersprechende so überzeugend, dass das Darüberstehende als Norm erscheint. Was liegt an der Wirklichkeit, wenn ein Gleichnis sie übertrifft, schreibt Orabuena, zudem die Wahrheit bisweilen der Legende gleicht und der Fromme oft ihr näher steht als der Wirklichkeit. Es ist eine Rahmenerzählung mit 5 wundersamen Geschichten, in denen die Stille den Platz der Eile eingenommen hat. Der Reichtum oder die Armut des Herzens ist zum innersten Maßstab erhoben worden. Welche Ausstrahlung geht von der einzigartigen Erzählung »Der du bist und mich kennst« aus, die von einem Manne berichtet, der nicht klug war und dem der Allmächtige zuweilen doch einen Tropfen Weisheit sandte. Orabuenas Urlicht ist vom echten Geheimnis getragen, in welchem das Messianische zugleich ist und nicht ist, weil es sein wird. Anfang und Ende einer Legende sind in ihm beschlossen. Das Dichterische erfuhr eine letzte Steigerung, die sich zu einer Verleiblichung des Göttlichen verdichtete. Das Urlicht gehört von der ersten bis zur letzten Zeile dem Reiche der Mystik an. Und erstaunlich bleibt, dass ein Werk von solch sublimer Spiritualität in einer Zeit des geistigen Zerfalles geschrieben werden konnte. In diesem Abschiedsgeschenk lebt das Unaussprechliche. Es schenkt dem Leser das Tiefste. Und es lesend, werden wir in das Gelesene verwandelt.